kein neues Lied, habt ihr gesagt. Tatsächlich habe ich mich, als ihr es gesungen habt, erinnert, dass ihr das, glaube ich, schon mal hinten auf dem Hof gesungen habt.
Ja, ne? Das kann schon vorkommen.
Aber für uns ist es schon ziemlich ein neues Lied. Ne? Und ich möchte euch jetzt was erzählen von einem anderen neuen Lied. Und das ist nicht aus den 80ern, sondern ungefähr 3000 Jahre alt. Bärbel hat vorhin die ersten Strophen gelesen. Und da heißt es drin, er legte mir ein neues Lied in den Mund. Und dieses Lied, dieser Psalm ist selber dieses neue Lied, als es gesungen wurde, als er gedichtet wurde, aufgeschrieben. Und das Besondere daran ist, ein bisschen so ähnlich wie bei eurem Lied, das ist ja auch eine Geschichte gewesen oder steckt eine Geschichte dahinter. Dieses Lied, dieser Psalm beginnt auch mit seiner eigenen Geschichte. Mit der Geschichte hinter diesem Lied, sozusagen mit Bonusmaterial, Beigaben zum Hintergrund, wie es dazu kam. Ein Blick hinter die Kulissen. Es ist eine sehr persönliche Geschichte und die beginnt mit Warten. Vers 2. Ich hoffte auf den Herrn. Die beginnt mit Warten. Und dieses Warten ist aus Not geboren. Davon erzählt er dann kurz darauf. Not und Warten, Not auch deshalb, weil nichts passiert. Natürlich hat er alles getan, er hat alles probiert, er hat alle seine Möglichkeiten ausgeschöpft und war irgendwann damit am Ende. Und die Not immer noch da. Und es gibt nichts mehr, was er noch tun könnte dagegen. Und das heißt, gar nichts stimmt nicht. Was er noch kann, ist hoffen. Trotzdem hoffen kann er. Und schreien steht hier. Zu Gott schreien. Ich glaube mal, das war damals genauso unüblich wie heute. Beim Beten zu schreien. Das lässt uns etwas ahnen von seiner Not, wie überwältigend die war. Ich erlebe das hin und wieder, dass ein Mensch vor Not schreit. Und das macht man nicht mal eben so. Wann schreien Menschen, wenn sie sich nicht gerade streiten? Nach 20 Jahren Ehe oder wie viel auch immer, dann hat man es meistens schon ganz gut im Griff. Aus Schmerz vielleicht? Aus Angst? Aus Protest? Jedenfalls schreien Menschen um Hilfe. Und hier ist einer, der helfen kann, der dieses Lied dichtet, weiß das. Und daher die Hoffnung. Und daher ist dieses Schreien mit Hoffnung verbunden. Ich hoffte auf den Herrn. Das kann er noch tun. Er kann schreien, beten, hoffen. Gott kann doch. Macht er aber nicht. Und das ist das Problem. Er weiß nicht warum, woher will er es auch wissen. Und was macht er jetzt? Warten, nicht aufhören zu beten, nicht aufhören zu hoffen. Ich hoffte auf den Herrn. Damit geht diese Geschichte los, mit Beten, mit Hoffen, mit Spannung, mit Enttäuschtsein, Warten, wieder beten, weiter hoffen. Wie lange das so ging, sagt er nicht, aber es dürfte sich schon eine Zeit hingezogen haben. Lange, aber nicht ewig. Und jetzt lese ich den Vers als Ganzen. Ich hoffte auf den Herrn. Da neigte er sich zu mir und hörte mein Schreien. Also nach dem Warten, nach dem Wiederwarten und Frustriertsein, nach der Frage, warum wartet Gott so lange? Warum wartet Gott zu lange? Passiert etwas. Da neigte er sich zu mir und hörte mein Schreien. Vorher die Frage, hört Gott mich überhaupt? Jetzt merkt er, ja, er hört mich. Vorher das Gefühl, Gott ist weit weg, da oben oder wo auch immer. Jetzt merkt er, er ist ja hier unten, bei mir. Muss sich irgendwie runtergeneigt haben zu mir. Eine Zuneigung Gottes. Da neigte er sich zu mir und hörte mein Schreien. Und das hat Folgen. Der nächste Vers: Er zog mich empor aus der Grube des Grauens, aus Schmutz und Schlamm. Was das genau war, erzählt er nicht. Er erzählt, wie es war, wie es für ihn war, wie er es empfunden hat. Und da hat er durchaus eine konkrete Situation im Blick. Eine Zisterne, das ist so eine Art unterirdischer Wassertank. Aber nicht wie heute, dass man da ein großes Kunststoffgefäß eingebuddelt hat oder etwas gemauert hat, sondern einfach in die Erde, in der Erde ausgegraben. Eine Art große bauchige Flasche. Oben ein kleines Loch und nach unten wird es breiter, geht in die Tiefe. Das wurde benutzt, um Wasser darin zu speichern. Läuft rein, verdunstet nicht viel. Manchmal wurde es auch benutzt, um Menschen zu quälen, einen Gefangenen dort hinunterzulassen. Wenn das Wasser entnommen war, dann war es da nicht trocken. Das war ja kein Betonfußboden, sondern einfach gegraben. Da waren da unten so eine dicke, stinkende Schicht Schlamm. Und da konnte ein Mensch ohne weiteres bis zur Hüfte einsinken. Vielleicht, dass wir uns das mal vorstellen können. Norbert, kannst du noch mal das Bild machen von dem Lied Mehr Licht? Das sieht fast so aus. Ihr habt euch da, glaube ich, was anders gedacht. Aber da sieht man das ungefähr so. Dachte ich, wie das jemand, der da drin steckt, sieht. Ne? In dem Fall, also ringsrum, könnt ihr euch vorstellen, Leben. Da oben ist ein kleines Loch, da leuchtet die Sonne rein. Und selbst wenn der geschafft hätte, aus dem Schlamm sich hochzuarbeiten, aber rauskommen ist unmöglich, weil die Wände, die gehen oben wieder so zusammen. Selbst wenn man am Rand ein bisschen hochklettert, keine Chance, da rauszukommen. Ohne eine Leiter, ohne Seile von oben schafft man das nicht. Josef ist es passiert, in so ein Loch geworfen zu werden. Der Prophet Jeremia hat das erlebt. Jeremia Kapitel 38. Da nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne des Königssohnes Malkia, die im Wachhof war. Und sie ließen Jeremia mit Stricken hinab in der Zisterne, aber war kein Wasser, sondern nur Schlamm. Und Jeremia sank in den Schlamm ein. Und jemand, dem das passiert ist, ein Gefangener, der so verwahrt wurde, der musste damit rechnen, dass er entweder hinterher getötet wurde oder dass man ihn nicht mehr rausholen würde. Das kam auf dasselbe hinaus. Sozusagen eine Art Zisternenfolter. Und so, sagt der Schreiber dieses neuen Liedes, so habe ich mich gefühlt in meiner Not. Ich steck da drin. Todesgefahr, abgeschnitten von allem, was ein Mensch braucht. Und der einzige Lichtblick, den ich sehe da oben, der ist wie Hohn. Weil der sagt mir, da kommst du nie hin. So ging es mir. Was das war, sagt er nicht. War das eine Krankheit mit der Prognose, vielleicht noch ein paar Wochen oder ein paar Monate? War das eine Drohung von einem Menschen, der auch vor Gewalt nicht zurückschreckt? Wurde er aus wichtigen Beziehungen, aus der Familie ausgestoßen? Was auch immer, wir wissen das nicht. Und ich glaube, das ist gar nicht schlecht, dass wir das nicht wissen. So können Menschen ihre eigene Not wiederfinden in diesem Lied. So hat er es erlebt und dann das. Er zog mich empor. Aus der Grube des Grauens, aus Schmutz und Schlamm und stellte auf Felsgrund meine Füße, sicherte meine Schritte. Er zog mich empor. Jeremia hat das erlebt, ein ausländischer, schwarzer, kleiner Beamter hat das in die Wege geleitet und Jeremia wurde mit Seilen wieder herausgezogen, unter den Achseln mit Lumpen gepolstert. Und der dieses Lied schreibt, sagt, das habe ich auch erlebt. Tief runter musste Gott sich da bücken. Und das hat er gemacht. Da neigte er sich zu mir und hörte mein Schreien. Hat mich wieder hochgezogen, dorthin, wo das Licht herkam. Von dem ich dachte, da komme ich nie wieder hin. Und dann das Kontrastprogramm. Er stellte auf Felsengrund meine Füße, sicherte meine Schritte. Nach dem stinkenden, schwabbeligen Schlamm, der nirgends irgendwie zu Ende ist, der immer wieder wegsackt, wenn man Gewicht drauf gibt, jetzt ein Felsen, ein besonderer, nach Frühling riechender Felsen, klarer, fester Stein, eine Wohltat für die Füße, ein Grund, auf dem man gehen kann, aufrecht, selbstbestimmt, sicher, sichere Schritte. Er sicherte meine Schritte, sagt er. Das Leben hat ihn wieder Licht und Luft und fester Boden unter den Füßen. Was jetzt, was macht er jetzt damit, mit dieser Erfahrung? Nun, er sagt genau genommen, das, was jetzt kam, das war auch nicht von mir. Das ist mir auch passiert. Positiv passiert. Da wurde mir etwas gegeben, da wurde mir etwas geschenkt. Und ich sage euch auch, wohin? In den Mund. Vers 4. Er, Gott, legte mir in den Mund ein neues Lied, ein Lobgesang auf unseren Gott. Also er lässt das nicht einfach auf sich beruhen, ist nur mal gut gegangen, gewöhnt sich dran, geht wieder zur Tagesordnung über. Das würde dem, was da passiert ist, nicht gerecht, sondern ein Lied, ein Loblied für das, was er erlebt hat. Und er findet keins von denen, die er kennt. Anregungen schon, aber keins passt so richtig. Also macht er ein neues Lied. Er macht das nicht aus dem Nichts. Gerade in diesem Psalm sind Stücke aus anderen Psalmen verarbeitet, aus anderen Liedern. Das neue Lied hat Wurzeln. Wurzeln in alten Liedern. Nicht Dostojewski, aber vielleicht Lieder von David, was auch immer. Und er sieht das auch nicht als eine Gegengabe an Gott an. Du hast mich gerettet, ich mache dir jetzt ein neues Lied. Sondern er sagt, auch dieses Lied ist ein Geschenk Gottes an mich, eine Gabe. Er legte mir in den Mund ein neues Lied. Also das hat nicht zuallererst mit Musik zu tun und mit Dichtung. Das ist zuallererst eine persönliche Geschichte. So ein neues Lied kann einem kommen, der kein Dichter ist und nicht musikalisch. Und dann fängt er plötzlich an, etwas vor sich hin zu summen. Das kam mir gerade so. Er legte mir in den Mund ein neues Lied. Zuerst für sich. Und dabei sollte es aber nicht bleiben. Er erinnert sich daran, an die Zeit, als er gewartet hat, als er enttäuscht war, dass Gott nichts tut, wie er geschrien hat und nichts passiert ist zuerst. Und dann hat Gott gehört, hat sich zu ihm geneigt, hat ihn rausgezogen aus seinem Elend. Und da gibt es so viele andere, denen geht es jetzt so, wie es ihm ging. Ich habe heute im Deutschlandfunk so eine halbe Stunde eine Geschichte gehört von einem Paar, was auch nach längerer Zeit Ehe, wo die Beziehung am Zerbrechen war und wo sie erzählt haben, wie sie es dann geschafft haben. Und die Frau hat gesagt, er hätte es so gut getan, in dieser Zeit so eine positiven Geschichten von anderen gehört zu haben, die sich durch so eine schwere Zeit, wo das gut ausgegangen ist. Das hätte ihr viel Mut gemacht, wenn sie das damals gehabt hätte. Und er sagt, das möchte ich anderen zur Verfügung stellen, denen es jetzt auch so geht. Wenn die das hören, dann schöpfen die wieder Mut. Dann kriegt ihre Hoffnung wieder Kraft. Vielleicht hat er das auch selber so erlebt, dass in der Zeit ihm ein anderer seine Geschichte erzählt hat und ihm das wieder Mut gemacht hat und neue Hoffnung. Und so will er das gerne weitergeben. Er legte mir in den Mund ein neues Lied, einen Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und vertrauen auf den Herrn. Dieses neue Lied, das weiß er jetzt schon, wenn er das weiter sagt, weiter singt, das hat eine Wirkung auf die, die es hören werden. Bisschen eigenartig formuliert, er sagt nicht, viele werden es hören, sondern er sagt, viele werden es sehen. Wie kann man ein Lied sehen? Beamer hatten sie da auch noch nicht. Da gibt es zwei Möglichkeiten, vielleicht gibt es auch noch mehr, aber mir sind zwei eingefallen. Die eine Möglichkeit ist, er singt, er erzählt so anschaulich, dass die das hören, das richtig vor sich sehen können, was er da singt, diese Geschichte. Diese dunkle, schlammige Höhle, das Lichtloch da oben, wie sich Gott zu ihnen neigt und ihn da herauszieht. Nach oben, zur Luft, zum Licht, in die Freiheit. Wie er wieder aufrecht ist und sicher gehen kann, dass sie das richtig innerlich sehen können. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite, und da gibt es einen Hinweis im Vers 8, da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches ist geschrieben über mich. Wahrscheinlich hat er dieses neue Lied aufgeschrieben auf ein Blatt Papyrus, hat es dann in den Tempel gebracht, dass es dort ausgehängt wird. Da habt ihr das, was da steht, das habe ich mir nicht nur ausgedacht oder gehört, das habe ich selber so erlebt. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle ist geschrieben über mich. Und vorher sagt er, Schlachtopfer und Speisopfer wolltest du nicht, doch Ohren hast du mir gegeben. Also der sieht, das ist eine Art, Gott ein Opfer zu bringen. Keine toten Tiere, sondern ein neues Lied. Zum Aushängen, dass andere es sehen, dass andere es auch singen und wieder Vertrauen fassen und Hoffnung. Und irgendwann ist es dann ins Tempelarchiv gekommen und viele Jahre später wurde es aufgenommen in die Sammlung der Psalmen. So könnte es gewesen sein. Aber das ist alles später. Jetzt ist es ja gerade im Entstehen. Und er stellt sich vor, welche Wirkung wird das haben, dieses Lied, auf die, die es hören werden. Und die erste Wirkung, die er nennt, viele werden es sehen und sich fürchten. Nanu, das kommt jetzt überraschend. Viele werden es sehen und was passiert? Sich fürchten, ein Lied zum Fürchten, wie das. So, dass die, die das hören oder lesen, davon Angst kriegen. Wieso sollten die sich fürchten? Vielleicht deshalb, weil in diesem Lied Wirklichkeit steckt. Wirkliches Erleben, auch wirkliche massive Angst. Und wer das an sich heranlässt, was dieser Mensch erlebt hat und in sein Lied hineingebracht hat, der wird etwas von dem, was er erlebt hat, miterleben. Sich das vorstellen, sich hineinversetzen, etwas spüren auch von der Furcht, die er hatte, da unten in diesem schlammigen Loch. Und wird dann erleben, wie diese Furcht sich wandelt. Viele werden es sehen und sich fürchten und Vertrauen fassen auf den Herrn, so wie er es erlebt hat. Ein gutes Lied, da ist etwas Persönliches drin, etwas, was einer erlebt hat. Und wenn wir dieses Lied mitvollziehen, dann wird davon etwas lebendig, von der Furcht am Anfang und dann die Wende und das neue Vertrauen. In solchen Liedern sind persönliche Geschichten mit Gott kondensiert. Und wenn man mit denen umgeht, dann werden die wieder sichtbar, werden die wieder spürbar. Und wenn wir so ein Lied singen oder hören oder den Text lesen oder beten, Psalmen sind ja solche Lieder, auch wenn wir die Melodien nicht kennen, dann wird das wieder spürbar. Ich glaube, das ist ein wesentliches Geheimnis der Lieder zum Beispiel von Paul Gerhardt. Da ist oft so ein inneres Erleben drin gespeichert, so ein innerer Weg. Oft auch mit viel Not, mit viel Traurigkeit am Anfang und man erlebt im Lied mit, wie sich das wandelt und kann diesen Weg miterleben, kann ihn mitgehen. Vielleicht nicht gleich beim ersten Mal passiert das, aber man kann ein Lied ja öfters hören oder singen. Man kann es auswendig lernen oder meditieren. Es entstehen ständig viele neue Lieder. Die meisten von ihnen entstehen und vergehen auch wieder. Einige wenige bleiben. werden weitergegeben, weitergesungen. Das hat mit Qualität zu tun, mit der Sprache, mit der Musik. Ich vermute aber, steigt da ist noch was anderes, dass die paar Prozent, die bleiben, die weitergegeben werden durch Jahrzehnte und Jahrhunderte, dass da viele solche Lieder drin sind, die aus einem Erleben entstanden sind, aus einem existenziellen Erleben, die das in sich gespeichert haben und die das bei denen, die das Lied singen und hören, wieder auslösen können. Wenn wir sie singen oder vor uns hinsummen oder sie hören. Und das muss nicht immer etwas Freudemäßiges sein. Es gibt auch Lieder, die traurig machen. Nicht, weil sie so schlecht sind, sondern weil sie in echter Weise dieses Gefühl transportieren. Und sich dann einer, der selber traurig ist, darin verstanden fühlt. Sagt, genau, so geht es mir auch. Ich fühle mich plötzlich verstanden in meiner Furcht. Merke, so hat ein anderer auch empfunden, der dieses Lied gemacht hat. Ein Lied zum Fürchten. Aber dann war damit ja noch nicht Schluss. Die Furcht ist gewichen oder sie ist nach hinten getreten, sie ist kleiner geworden, leiser. Und dann ist Vertrauen gewachsen zu Gott. Und da entsteht neue Hoffnung, ein Lied zum Hoffen. Und gerade weil das nicht so eine billige Hoffnung ist, die nur mal so behauptet wird, sondern weil sich einer da durchgekämpft hat. Der musste warten, hat wieder gehofft, wusste nicht, was kommt. War enttäuscht von Gott und Menschen, hat weiter gehofft. Sich durch seine Angst durchgehofft und durchvertraut. Und das gilt, so eine Erfahrung, die gilt. Und wer das erlebt, sagt dann, dann geht das vielleicht auch bei mir. Ist doch der gleiche Gott, der manchmal so verzögert reagiert. Der manchmal so unverständlich ist für mich. Und der dann hört und sich runterbeugt und mich da rausholt. Ein Lied zum Fürchten und Hoffen. In dieser Reihenfolge. Und solche Lieder sind Therapie. Die holen einen ab, wo er ist, nehmen das auf und machen etwas anderes daraus. Die schaffen es, neben die Furcht Vertrauen zu stellen. Vertrauen, das wächst, das größer wird als die Furcht. Kein Wunder, dass Menschen gerade in großer Not dann zu solchen Liedern greifen und sich wiederfinden in ihnen und Trost finden und Hoffnung finden in ihnen und Gott finden in ihnen und einen Weg finden in ihnen und heil werden. Und hinterher vielleicht selber ein neues Lied machen, wieder für andere. Und so pflanzt sich das fort. Viele werden es sehen und sich fürchten und Vertrauen fassen auf den Herrn. Damit ist uns geholfen. Und ich schließe mit den beiden darauffolgenden Versen. Glücklich ist der Mensch, der sein Vertrauen setzt auf den Herrn, der sich an keine anderen Mächte bindet, die nur in die Irre führen. Glücklich ist der Mensch, der sein Vertrauen setzt auf den Herrn. Amen.